Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 15. Mai 2024. Nächste Woche trete ich in Dresden auf für einen Vortrag, eingeladen vom Mittelstandsforum Sachsen. Ich freue mich sehr, die Sachsen sind mir sowieso ans Herz gewachsen, da die Widerstandskämpfer aus dem Osten, die Freiheitskämpfer, große Sympathien, und Dresden natürlich eine unglaublich beeindruckende Stadt, das muss ich Ihnen nicht erzählen, aber für mich als Schweizer da aus dem Mittelland, aus dem Flachland, ist dieses Dresden mit der Elbe und diesen traumverlorenen Uferlandschaften ein Sehnsuchtsort erster Güte. Ich spreche über Deutschland, Europa, den Krieg in der Ukraine und die Frage, wie weiter. Versuche auch etwas der deutschen Identitätskrise auf den Grund zu gehen. Sie haben im Moment in Deutschland, das ist mein Eindruck, eine wirklich schwere Identitätsstörung, ja eine Identitätskrise. Alles ist im Fluss, alles löst sich auf, die Selbstverständlichkeiten und Gewissheiten der letzten Jahre und Jahrzehnte, sie sind nicht mehr. Die Europäische Union, einst sichere Bank, Rückfallbastion, ist ins Wackeln geraten, ist zum Problemherd geworden. Euro, Migration, dann die Vereinigten Staaten von Amerika, das transatlantische Nirvana gewissermaßen, auch so ein Sehnsuchtsort. Die Vereinigten Staaten werden ambivalent, vielschichtig wahrgenommen, vieles von dem, was sie machen, ihre Stellvertreterkriege, da möchten viele Deutsche nichts damit zu tun haben, also auch die Amerikaner sind nicht mehr so unzweideutig, einfach das Gute, nach dem man sich sehnt, viele sehen es sogar viel, viel negativer. Dann haben wir innenpolitische Verwerfungen, der Wohlstand ist nicht mehr selbstverständlich, das Wirtschaftswunder, über das sich die Bundesrepublik so lange und so erfolgreich definieren konnte, der deutsche Fußball steckt in der Krise, die deutschen Autos sind nicht mehr die Könige der Landstraßen und der Autobahnen. Also vieles löst sich auf, und auch im Innern ist ein großes Tohuwabohu, ein Chaos zu erkennen. Die Bundesrepublik Deutschland, das Grundgesetz, das man ja zu Recht auch gelobt hat als Stabilitätsanker, als Fundament einer gelungenen Demokratie. Heute lesen Sie jeden Tag in der Zeitung, die deutsche Demokratie sei in akuter Gefahr. Sie haben einen Verfassungsschutz, der auf Oppositionsparteien losgeht. Sie haben eine Zerklüftung der Öffentlichkeit. Die Leute reden nicht mehr miteinander. Man droht sich immer gleich mit Juristen. Man versucht, das Politische juristisch zu bewältigen. Also Deutschland im Dauerstress, und es ist auch eine erhebliche, zumindest von außen betrachtet, eine erhebliche Aggressivität im System zu erkennen. Was steckt dahinter? Was hat das Ganze mit den kriegerischen Auseinandersetzungen zu tun, mit der Geopolitik, und wo könnten allenfalls Auswege liegen? Das sind die Fragen, denen ich da etwas nachgehen möchte. Immer natürlich im zuversichtlichen Geist, es werden keine Weltuntergangs Prognosen und Abgesänge dort lanciert. Also seien Sie sicher, Sie müssen kein Valium und keinen Beta-Blocker oder irgendein Antidepressivum mitnehmen. Vortrag in Dresden, Roger Köppel, Donnerstag, 23. Mai 2024, Beginn 19 Uhr, Einlass ab 18.15 Uhr, Mighty Twice Hotel Dresden, ehemals Lindengarten an der Königsbrücker Straße 121a, Straßenbahnlinie 7 hält vor dem Hotel, viele Parkplätze hinter dem Hotel vorhanden. Kartenverkauf 24,90 Euro über Eventfrog. Veranstalter Mittelstandsforum für Deutschland e.V. LV Sachsen. Kontakt Heike Winter 0174 346 0699 0174 346 0699. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Da können wir auch diskutieren. Ich versuche immer, Denkanstöße zu geben, Provokationen, provocare, etwas hervorrufen. Wäre schön, wenn wir da eine Diskussion entfachen könnten. Die AfD unterliegt erneut vor Gericht. Der Inlandsgeheimdienst darf die Partei beobachten. Das ist die große Schlagzeile. Ich habe vor allem schon gestern und auch in meiner Sendung von gestern Morgen die Thematik beherrscht. Ich habe inzwischen mit der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel darüber gesprochen und ihren Eindruck, ihre Sicht auf dieses Urteil. Und ich blicke ja auf die ganze Szenerie von außen und habe gestern ein ziemlich drastisches Fazit gezogen. Und ich bleibe dabei, das sind gefährliche Entwicklungen, die sie momentan in Deutschland haben. Diese Tendenz, dass man Oppositionsparteien nicht mehr widerlegt im demokratischen Wettbewerb, sondern gerichtlich zu behelligen versucht, auszuschalten versucht. Auch in der Schweiz wird in diese Richtung argumentiert. Kann die AfD nun gar verboten werden. Ein bisschen unheimlich scheint es da dem Gericht schon geworden zu sein mit diesem Urteil, denn die Münsteraner haben darauf hingewiesen, dass das noch kein Freibrief für ein Parteiverbot wäre. Ich beobachte auf vielen Forumskanälen, dort wo die Leserbriefe veröffentlicht werden, auch Solidaritätsbekundungen gegenüber der AfD. Viele schreiben jetzt erst recht. Ich habe bis jetzt mit dieser Partei nicht viel am Hut gehabt. Aber wenn man sieht, wie diese arroganten Eliten in Deutschland jetzt einfach versuchen, eine unbequeme Partei und vor allem diese Frau Weidel, das hat mir eine Zuschauerin geschrieben, diese Frau Weidel fertig zu machen, einfach weil sie in scharfen Worten die Inkompetenz und die Dekadenz der politischen Klasse in Deutschland auseinandernimmt, das sei nicht in Ordnung. Und das ist ein gutes Zeichen. Also ich glaube, diese Übertreibungen des Verfassungsschutzes und des Thomas Haldenwang, der sich sogar verstiegen hat oder entblödet hat, würde man vielleicht in der Schweiz sogar fast zu sagen wagen, dies als einen Tag des Sonnenaufgangs zu bezeichnen. Ich meine, da fallen ja auch alle Masken, denn wenn sich eine Behörde, eine Regierungsbehörde, und der Herr Haldenwang hat ja ein CDU-Parteibuch, wenn die sich so parteiisch äußern und sagen, jetzt ist die Sonne aufgegangen, weil das Gericht so geurteilt hat, dann merken sie, dass hier in Deutschland der Rechtsstaat ins Wanken geraten ist, dass auch die Unterscheidung zwischen Legislative und Exekutive, und der Verfassungsschutz ist ein Organ der Exekutive, also da sind alle Hemmungen gefallen, und der Eindruck, der sich da einem aufdrängt, ist der Eindruck einer, ja, rettungslos oder weitgehend, wollen wir es nicht übertreiben, weitgehend politisierten Justiz. Und hier bräuchte es eigentlich, meine Damen und Herren, den Aufstand aller, die sich Demokraten nennen. Das Wort Demokratie ist inflationär geworden in Deutschland. Dem misstraue ich. Je mehr Leute über die Demokratie reden, desto akuter ist sie meistens in Gefahr. Die demokratische, die deutsche demokratische Republik, Sie erinnern sich, auch da hat man immer von Demokratie gesprochen, aber in der Praxis hat man sie längst beerdigt gehabt. Und auch heute reden wieder verdächtig viele Leute von der Demokratie. Überall sind diese Gralshüter der Demokratie, die im Namen der Demokratie dann die angeblichen Undemokraten verbieten, ausschließen, diskriminieren wollen. Darüber habe ich mit der Frau Weidel auch gesprochen. Und es ist eine Problematik nicht nur der Politik, sondern auch der Medien. Und wir sehen das jetzt auch an den Kommentaren. Ich musste etwas schlucken. Tagesschau, also ARD, Tagesschau. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Zwangsgebühren finanziert. Was lese ich da für einen Kommentar? Ein Verbot der AfD ist überfällig. Ich zitiere, der AfD geht es nur noch ums Hassen und Radikalisieren. Sie will das Vertrauen in den Staat untergraben. Nach dem Urteil von Münster sollte der Verfassungsschutz jetzt Material für ein Verbotsverfahren sammeln. Das sind Staatsmedien, die so schreiben, das sind Regierungssender, die so gegen eine Oppositionspartei Stellung beziehen. Und hier gerät natürlich etwas ins Rutschen, was zum Kernbestand der Demokratie gehört, nämlich die Opposition. Und wenn man davon ausgeht, dass eine Demokratie nur darin bestehen soll, dass da in der Mitte ein paar gleichgesinnte Parteien, die sie gar nicht mehr unterscheiden können, sagen, wo es lang geht, ja, dann haben sie keine Demokratie mehr. Zur Demokratie gehört die harte Auseinandersetzung. Und ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, ich habe jetzt mit vielen AfDlern gesprochen und ich habe noch keinen Satz gehört von keinem dieser Exponenten und auch nichts gelesen, wo ich sagen würde, das rechtfertigt den Vorwurf, dass diese Partei die Demokratie, den Staat untergraben wolle, dass sie die Demokratie abschaffen wolle, dass sie verfassungsfeindliche Umtriebe sich da leisten möchte. Was heißt überhaupt verfassungsfeindlich? Ich meine, in der Schweiz haben wir ja die Möglichkeit über Volksabstimmungen, das haben sie übrigens in Deutschland auch beim Parlament, können sie ja Verfassungsrevisionen machen. Verfassungen sind doch keine ewigen Dokumente, sondern Verfassungen sind Regeln, sind Normensysteme, die man in demokratisch legitimierten Verfahren auch abändern kann. Also jede neue Norm ist sozusagen der Feind der alten Norm. Also das ganze Vokabular führt hier schon in die Irre. Und am Ende des Tages haben sie dann einen Gesinnungsstaat mit einer Gesinnungspolizei, mit Gesinnungsmedien, die ganze Zeit von Demokratie reden, aber das Gegenteil praktizieren. Das sind gefährliche Tendenzen. Hier noch die Zuschrift der Kollegin, sie schreibt mir, auch als bisherige Nichtwählerin, ich muss das hier wiedergeben, das ist interessant, auch als bisherige Nichtwählerin der AfD bin ich entsetzt, wie substanzlos hier bei diesem Urteil und auch in diesem Kommentar da von der ARD, wie substanzlos hier über diese Partei geurteilt wird und wie ignorant gegenüber dem für alle einsehbaren Parteiprogramme konstatiert wird, sie sei demokratiefeindlich und gar eine Schande für die Demokratie. Wenn ich richtig informiert bin, ist die AfD die einzige Partei in Deutschland, die direkte Demokratie fordert. Das stimmt, meine Damen und Herren. Das stimmt, liebe Frau Müller, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sie heißen nicht Müller, aber Name der Redaktion bekannt. Das ist so. Die AfD setzt sich für mehr Demokratie ein. Wie kann jetzt diese Partei als Totengräberin oder Beschädigerin der Demokratie bezeichnet werden? Das ergibt doch keinen Sinn. Aber es ist hochinteressant, dass in den Augen dieser Nichtwählerin die Verfolgungspraktiken da des Mainstreams und der Eliten genau das provozieren, dass man jetzt die Ideen der AfD eigentlich noch interessant findet und sagt, vielleicht wäre es tatsächlich richtig, in Deutschland mehr direkte Demokratie zu wagen. Das ist immer die Schattenseite. Wenn alle auf einen losgehen, dann kann das natürlich in der Öffentlichkeit auch eine Gegenreaktion, fast schon eine Trotzreaktion auslösen. Sehr interessant. Die Grünen haben den direktdemokratischen Passus 2019 aus ihrem Programm gestrichen. Natürlich sind Frau Weidels Reden im Bundestag schmerzhaft, weil klar, gestochen scharf und zu 100% entlarvend für die selbstdarstellerische, inkompetente Politprominenz, die im Begriff ist, unser Land zu ruinieren. Die Herrschaften sollen sich mal nicht so zimperlich und dünnhäutig geben. Das Parlament ist für mich ein Ort des Streites und der Auseinandersetzung zum Wohl unseres Landes und keine Selbsthilfegruppe für ideologiegeschädigte ZivilversagerInnen. Herzlichen Dank für Ihre wohltuende Arbeit. Herr Köppel, freundliche Grüße aus Baden-Württemberg. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Müller. Das ist eine auch gestochen scharfe Bestandesaufnahme zum Malaise von Deutschland in aktueller Zeit. Dann gleich der nächste Böllerschuss gegen die AfD. Björn Höcke ist der Mastermind der AfD. Er will den Sturz und meint es bitter ernst mit schwarzem Hintergrund hier herauskopiert aus dem Portal der Welt. Im Prozess gegen den Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke wegen der Verwendung eines verbotenen Nazi-Slogans «Alles für Deutschland» wird das Urteil des Landgerichts in Halle erwartet. Politikwissenschaftler Professor Heijo Funke sagt, Höcke meint es ernst, er will eine andere, eine völkische, nationalistische Republik. Meine Damen und Herren, ich habe mit Björn Höcke gesprochen. Vielleicht hat er mich ja noch Strich und Faden angelogen und der naive Schweizer, der einfach das Mikrofon hinsteckt, ist wieder mal der Trottel am Ende des Umzugs. Alles möglich, ich will es gar nicht ausschließen. Aber meine Damen und Herren, mich würde schon Wunder nehmen, wie dieser Politwissenschaftler, Staatsangestellte, bezahlt von der Bundesrepublik Deutschland, wie dieser Politwissenschaftler zu seiner Einschätzung kommt. Wenn das eine völkische nationalistische, was heißt denn das überhaupt? Eine völkische nationalistische Republik, dass nur noch eingebürgert werden darf, wer schon einen deutschen Pass besitzt? Oder was ist damit gemeint? Meine Damen und Herren, also hier überschlägt sich doch auch das Vokabular, wird es geradezu zur Karikatur seiner selbst. Bin sehr gespannt, wie das da abgeht mit den entsprechenden Urteilen. Dann haben wir an der Bundespressekonferenz, meine Stimme droht sich auch zu überschlagen angesichts dieser Absurditäten. An der Bundespressekonferenz hatten wir eine Diskussion, zum Thema Nord Stream Anschlag. Und Florian Warweg, der unbequeme Recherchejournalist der Nachdenkseiten, hat hier wieder einmal kritische Fragen gestellt. Und es ist bemerkenswert, die Nachdenkseiten haben das dokumentiert, das müssen Sie sich dort anschauen, wie der heruntergeputzt wird, wie sie den einfach wegwischen, so als einen Querulanten, wie ein lästiges Insekt. Alle machen mit, der missliebige Fragesteller wird da einfach in den Senkel gestellt. Ein großes Thema ist nach wie vor auch die Kabinettsumstellung in der russischen Regierung. Die wird nach den Vorgaben des westlichen Wunschdenkens natürlich als weiteres unumstößliches Beweismoment in der unwiderruflichen Niederlage des Wladimir Putin interpretiert. Also jetzt hat man den endgültigen Beweis, dass Russland zusammenbricht und militärisch am Ende ist, weil er da den bisherigen Oberkommandierenden Shoigu in den Nationalen Sicherheitsrat berufen hat. So lesen Sie das in allen Zeitungen, auch in der Schweiz. Jetzt habe ich hier eine andere Quelle auf Substack. Simplicius, ein anonym mit Pseudonym auftretender, sehr präziser Analytiker des Geschehens, kommt genau zu einem gegenteiligen Befund. Er sagt, Shoigu sei befördert worden und der neue Chef, ein übrigens hervorragend ausgebildeter Ökonom, dessen Vater schon zu den führenden Gelehrten Russlands gehörte, dieser Mann habe einfach den Auftrag, die Kriegsführung so zu organisieren, dass sie auch ökonomisch, wirtschaftlich effizienter geleistet werde. Ob jetzt das der Beweis dafür ist, dass Russland in großen Schwierigkeiten steckt, ich glaube, die Ukraine steckt in größeren Schwierigkeiten und vor allem steckt der Westen in Schwierigkeiten. Denn die ganze Strategie, die man jetzt mit einer Urgewalt seit über 2 Jahren den Leuten einhämmert, und wehe, sie sind anderer Meinung, dann sind sie natürlich ein Putin-Versteher, ein Landesverräter, ein Hilfsknecht des Bösen. Und jetzt merkt man einfach, dass diese Strategie nicht aufgeht. Die Sanktionsstrategie geht nicht auf, die Stellvertreterkriegsstrategie geht nicht auf und im Internet häufen sich Beispiele von ukrainischen Kämpfern. Ich habe auch einen gepostet von denen, die sagen, es reicht, wir wollen nicht mehr. Es soll doch mal der Herr Klitschko seine Kinder da kämpfen lassen, die da an Partys in Hamburg das Leben genießen, oder auch der Präsident Zelensky soll doch mal seine Familie da in die Uniform stecken, damit sie diesen Krieg führen. Während wir hier aus der sicheren Distanz immer wieder die Kriegsparolen und die Kriegstrompeten erschallen lassen, die Fanfarenstöße, aber natürlich ohne selber jemals eine Waffe in die Hand nehmen zu wollen. Das ist so unseriös, was der Westen hier macht, was Europa macht. Aber es ist eben auch so offensichtlich, dass ich meine zuversichtliche Hoffnung nicht aufgebe, dass eben diese ganze zugespitzte Unsinn dann eben doch wieder in die Vernunft umschlagen kann. Putin ölt das Räderwerk des Krieges, schreibt die NZZ, die da natürlich ganz vorne in den Schützengräben mitschreibt, auf Seiten der ukrainischen Streitkräfte. Also die Zeitungen, inklusive Schweizer Zeitungen, voll eingebettet auf der ukrainischen Seite. Ich halte die Neutralität offen. Aber nichts gegen die Ukraine, aber nichts gegen die Russen. Ich glaube aber, dass der Präsident Zelensky eine viel fragwürdigere Figur ist, als man bei uns wahrzunehmen bereit ist, und dass man in der Verteufelung Putins wesentlich verkennt, was eben der Putin auch an Leistungen in den Augen seiner eigenen Bevölkerung und seiner Wählerschaft gemacht hat. Und das allein zu sagen, bringt einen heute ja schon in Verruf. Deshalb muss man sagen, deshalb muss ja fast schon zwangsläufig etwas Richtiges an dieser Wahrnehmung sein. Kann man den Medien noch trauen, meine Damen und Herren? Kann man denn den Medien trauen, die ihnen täglich schreiben, Putin ist ein Diktator, Xi Jinping ist ein fürchterlicher Despot und wir stehen jetzt in einem Endkampf, in einem biblischen Armageddon gegen das Böse und der Westen muss da seinen drohenden Untergang abwenden mit einer Kraftaufwallung gegen diese Mächte der Finsternis. Das sind ja die gängigen Erzählungen, die offiziellen Erzählungen von Gut und Böse. Und diese Erzählungen werden von sogenannten Leitmedien aufrechterhalten, die dann zum Beispiel solche Titelbilder machen. Diktator Trump. Also Trump ist jetzt auch ein Diktator. Also wenn die Amerikaner in freien Wahlen Trump wählen, dann ist das für den Spiegel eine Diktatur. Also wenn so eine Zeitung so einen Titel macht, dann weißt du ja schon auf den ersten Blick, dass die keine Ahnung haben, was eine Diktatur ist. Auch diese Arroganz. Ich meine, stellen wir uns jetzt vor, Trump wird noch einmal gewählt. Sind jetzt die Vereinigten Staaten deswegen eine Diktatur, weil da ein paar Journalisten in einem Mausoleum in Hamburg, in seinem riesigen Journalistentempel, so eine Titelzeile formulieren? Das ist doch neben der Wirklichkeit. Und das ist diese fürchterliche Überheblichkeit, die da die Griffel führt und die ganze journalistische Stoßrichtung vorgibt. Die Amerikaner, die USA, man kann ja vieles Kritisches sagen, aber die USA sind eine Demokratie. Und wenn die Amerikaner Trump wählen, dann würde ich mal davon ausgehen, dass die Amerikaner nicht einen Diktator gewählt haben. Um das zu sagen, musst du das Wort Diktator bereits dermaßen verdreht haben, pervertiert haben, dass es gar nicht mehr das heißt, was es heißt. Und ich habe den Verdacht, um das geht's genau. Jeder, der nicht die gleiche Meinung hat wie der Spiegel, das ist ein Diktator. Jeder, der nicht links ist, ist ein Diktator. Jeder, der nicht woke ist, ist ein Diktator. Jeder, der nicht für diesen ganzen Gender-Unsinn ist, für dieses biologistische, unwissenschaftliche Zeug, drittes Geschlecht, all diese Dinge, der ist ein Diktator. Merken Sie etwas? Und wenn wir schon beim Genderismus sind, Giftpfeile gegen Darts-Spielerin. Das ist, meine Damen und Herren, die Rache des Feminismus an den Frauen. Die Rache des Feminismus an den Frauen. Die Feministinnen haben nicht nur zu Unrecht das Macho-Verhalten der Männer kritisiert. Sie haben gesagt, wir wollen nicht mehr diese Männer, diese Macho-Männer. Und die Frauen haben dann da sich zu Hause um die Kinder zu kümmern. Wir weigern uns, wir machen da nicht mehr länger mit. Und die Männer sollen mal da ihre Pascha-Haltung, ihre Überheblichkeit, ihre Macho-Allüre aufgeben. Sie sollen einfühlsamer, sie wollen weicher werden, sie sollen auch ihre Tränendrüsen entdecken, sie sollen ihre innere Weiblichkeit entdecken. Das war die Stoßrichtung des Feminismus. Und jetzt haben die Feministinnen das bekommen, nämlich zum Beispiel Dartspieler, Männer, die sich plötzlich als Frauen neu entdecken und dann in den Frauenwettbewerben mitmachen. Und jetzt protestieren die Frauen gegen diese Produkte, gegen diese Fabrikationsergebnisse des Feminismus. Die ganze Diskussion um die dritten Geschlechter, um diesen Transgenderismus, all diese Dinge, das sind Auswirkungen, das sind Übertreibungen des Feminismus, die nun auf die Frauen selber zurückschlagen. Es ist hochinteressant, dass auch immer mehr Feministinnen allmählich mit diesen Auswirkungen des Feminismus nicht mehr so gut zu Rande kommen und da auch unheimlich ereilt werden, das Ganze kritisch sehen. Ja, der Feminismus beginnt da sozusagen seine Künderinnen zu verschlingen, zumindest zu behelligen. Hochinteressant, wie hier eine Ideologie sozusagen gegen die ausschlägt, die die Ideologie ursprünglich in bester Absicht, wie es ja meistens der Fall ist, verkündet haben. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Wir halten Sie auf dem Laufenden mit vielen Interviews. Alice Weidel, wir haben mit Professorin Schröter über den Islamismus gesprochen, mein Kollege Roman Zeller und ich werde nächste Woche in Dresden sein. Wir bleiben dran für Sie und bitte bleiben Sie auf unserem Kanal. Vielen herzlichen Dank und einen wunderschönen Tag.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.